Ja, herzlich willkommen zum Thema Best Practice OTHS, Serviceverträge mit OTHS planen, verwalten und überwachen. Ich darf mich jetzt mal als Moderator des Strangs auch selbst ankündigen. Das ist ganz spannend. Mein Name ist Rico Barth, ich bin Geschäftsführer der Cape IT GmbH. Wir sitzen hier in Chemnitz und haben uns auf das Thema Service Management im IT-Service, User Helpdesk und im Kundenservice, also Endverbraucherservice, spezialisiert. Wir bieten dort oder bearbeiten dort die gesamte Leistungspalette von Prozessanalyse, Prozessberatung für Serviceprozesse über Organisationsberatung von Serviceorganisationen, Organisationsoptimierung von Serviceeinheiten bis hin zur IT-Unterstützung der Service Prozesse und dort ganz speziell mit dem Open-Source-Produkt OTHS. Wir sind dort auch aktiver Teil der OTHS.org-Community zu OTHS selbst. Sage ich dann noch ein paar Worte, wer es noch nicht kennt, wird dann erstmal einen Eindruck davon bekommen. Und wir machen das im Kernteam seit über 10 Jahren, sind in Chemnitz hier ansässig im Technologiezentrum, also gleich 5 Minuten Fahrtweg von hier und außerdem noch mit einem Büro in Berlin. Mit insgesamt 16 Leuten betreuen wir über 140 Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum. Die meisten davon in den deutschen Ballungsgebieten Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt. Dort, wo halt größere Organisationen auch ansässig sind, die im Unternehmen Serviceprozesse auch haben, Service als Geschäftsprozess auch wahrnehmen und deswegen halt auch der sehr starke Fokus eher auf mittlere und große Organisationen. Wir sind integriert in ein sehr starkes und aktives Partnernetzwerk, sind aktiver Teil der Open Source Business Alliance als Open Source Branchenverband, Open Source Industrieverband hier in Deutschland oder beziehungsweise mittlerweile im deutschsprachigen Raum, weil auch Schweizer und österreichische Anwender und IT-Unternehmen dort mit organisiert sind. Und außerdem partnern wir mit solchen Unternehmen wie Univention, die eine Enterprise-Linux-Distribution als Integrationsplattform maintain, eine UEB GmbH, die Open-Source-Client-Management-Applikationen entwickeln. Das OPSI ist in einem der vorigen Vorträge schon gefallen. Mit OMQ ist ein Anbieter von intelligenten Wissensdatenbanksystemen, die speziell auf Serviceprozesse ausgerichtet sind. Und so weiter. Da gibt es noch eine ganze Menge andere. Also sehr aktives Netzwerk und Service ist unser Tagesgeschäft. Wir machen das wirklich mit Leidenschaft und das merken auch entsprechend unsere Kunden. Ja, OTHS. Wer kennt OTHS noch nicht? Das freut mich zu sehen, dass es so wenige sind. In den Jahren vorher war es nämlich, man könnte schon sagen, fast ein Drittel. Teilweise noch weiter zurück, noch mehr, die OTHS noch nicht kennen. Wer setzt OTHS selbst ein und kennt es nicht nur? Ist doch eine ganze Menge. Wer ist IT-Dienstleister und setzt OTHS ein? Das wird immer besser. Sie sollten auf jeden Fall zuhören. Vertragsmanagement ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ganz kurz für die OTHS noch nicht kennen. OTHS ist 2001 gestartet als Open-Source-Projekt, ist ursprünglich hervorgegangen aus dem SUSE-Trappel-Ticket-System, also die SUSE Linux, die damals noch GmbH, genau, hat für ihren Kundensupport selbst ein Ticketsystem gebraucht, hat da selbst was entwickelt und 3 Leute waren das damals, sind aus dem Unternehmen rausgegangen, haben gesagt, okay, wir haben dort eine gute Wissensbasis, wir machen dort was Neues, das OTHS, und bieten dafür entsprechenden Service an. Service Support war das Kerngeschäft. Mittlerweile ist OTHS in Version 3.2 als Framework verfügbar mit entsprechenden Erweiterung und hier ganz speziell für uns von Interesse ist OTHS ITSM. Das ist das Modulset, was OTHS von einem reinen Ticketsystem zu einem IT-Service-Management-System macht. Das heißt, es ist ITIL V3 kompatibel. Das heißt, ITIL, die IT Infrastructure Library, ist das Best Practice Sammelwerk von Erfahrungen aus dem IT-Service-Bereich, ist in den 80er Jahren von der britischen Regierung mal angestoßen worden, mittlerweile in Version 3 geschrieben. Es sind 5 ziemlich dicke Bücher, die einfach Service-Prozesse in Unternehmen oder Organisationen generell beschreiben und die man als gutes Grundlagenwerk für seine eigene Service-Organisation im IT-Service auch nehmen kann. OTHS selbst bietet out of the box Unterstützung für die wichtigsten IT-Service-Management-Prozesse nach dem ITIL-Prozessmodell. Dort also ganz konkret das, was der IT-Anwender als erstes sieht, nämlich Incident-Management, also die Störungsannahme und Störungsbearbeitung. Dann das Problem-Management, also die über die reine Workaround-Bereitstellung hinausgehende Fehler- und Ursachenforschung. Das sind unterschiedliche Teilprozesse. Dann das Event Management, das heißt die Integration von automatischen Überwachungssystemen im IT-Bereich in die Serviceprozesse, dass halt automatisch erzeugte Störungsmeldungen zu einem Ticket werden, dass die vorklassifiziert werden, dass die in entsprechende Bearbeitungskanäle kommen. Das sind Dinge, die der IT-Anwender als erstes gleich sofort sieht und fühlt, und deswegen starten auch die meisten IT-Service-Einführungen, also als Geschäftsprozesseinführung, auch genau mit den Prozessen. OTHS selbst macht dann oder kann dann noch mehr. Es kümmert sich um Konfigurationsmanagement. Das heißt, ich kann im OTHS meine installierte Basis verwalten an IT-Geräten, Objekten, Netzwerkgeräte, Drucker, PCs, Server, virtuelle Maschinen etc. pp. Die kann ich mit einem entsprechenden Änderungsprozess, dem Change Management, noch verwalten, denn Änderungen müssen verwaltet werden. Das ist einfach ein Ding, dem man sich stellen muss. Und darauf aufbauen gibt es dann noch Integrationen in Richtung Release und Deployment Management mit Zusatzmodulen und Zusatzprodukten und dem wir uns heute widmen, das deckt auch OTHS von Haus aus mit ab, ist das Service Katalogmanagement und das Service Level Management. Service Katalogmanagement, das sind die Leistungen, die ich als IT-Dienstleister meinen Kunden anbiete, egal ob jetzt kostenfrei oder kostenpflichtig. Ich habe sie auf jeden Fall als Leistung irgendwo stehen und vertreibe die oder biete die an, und dann darauf aufbauend das Service Level Management, das heißt die Verwaltung der Serviceverträge und der Servicequalitätsparameter, die ich für meine Leistungen definiert habe oder aus Erfahrungen heraus weiß und für mich intern auf jeden Fall als Qualitätsparameter aufgestellt habe. Das alles kommt mit OTHS out of the box mit. Deswegen ist es auch nach Ping Verify zertifiziert in den 6 wichtigsten Prozessen. Ping Verify, eine der großen Beratungs- und Zertifizierungsunternehmen will ich es mal nennen, die nach ITIL die Produkte nach ITIL zertifizieren, nach den ITIL-Prozessen zertifizieren. Wer jetzt fragt oder wer es gehört hat, Gerüchte gehört hat, die ganz aktuelle OTHS Version 3.2 mit dem ITSM-Zusatzpaket ist nicht mehr Ping Verify zertifiziert. Dort hat einfach die OTHS AG gesagt, das Geld wollen wir nicht mehr investieren. Auf die Zertifizierung verzichten wir. Grundsätzlich ist es trotzdem noch erhalten, weil die Prozesse und die Implementierung sich im OTHS nicht grundlegend geändert haben. Also kann man davon ausgehen, dass das auch erfüllt ist, was ITIL und die ITSM Best Practices an der Stelle verlangen. OTHS in Europa mittlerweile das wichtigste und am weitest verbreitetste Open-Source-Service-Management-System mit über 100.000 Installationen in 32 Sprachen. Wer dort einfach mal schauen will, gibt genügend Demosysteme im Netz. Auch bei uns auf den Webseiten gibt es einen Link zu einer OTHS-Demo, sodass man dort selber auch mal rumklickern kann, wer das will. Aber wir haben ja schon Service, den wir anbieten. Wir machen schon Support und Wir wollen das im OTHS entsprechend verwalten. Das ist ja der wichtige Punkt. Und genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wie kann man im OTHS Vertragsmanagement, egal in welcher Form, ob einfach oder doch sehr komplex, abbilden? Das, was ich machen will, ist ja, ich will nach meinen Qualitätskriterien im OTHS benachrichtigt werden oder aus dem OTHS heraus per E-Mail benachrichtigt werden, damit ich entsprechende Vertragsverletzungen oder Qualitätsverletzungen schon im Vorfeld merke und nicht erst das Geschrei losgeht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Deswegen gibt es im OTHS entsprechende Eskalationsmechanismen, die auf solche Parameter wie Reaktionszeit, wie Lösungszeit beispielsweise prüfen und dann auch eskalieren. Eskalieren heißt, in der Oberfläche, der Service-Mitarbeiter sieht das, wenn eine Reaktionszeit ansteht, gebrochen zu werden. Also beispielsweise, dass das System dann sagt, 10 Minuten oder eine Viertelstunde vorher oder eine Stunde vorher, je nachdem wie die Reaktionszeit ist, wird schon mal gemeldet, da steht was an, das, dann kümmere dich mal bitte drum. Oder wenn dann das Qualitätsparameter wirklich gerissen ist, kommt dann natürlich die harte Meldung. Also hier ist was schiefgelaufen, da kommt eine rote Info und dann ist aber wirklich die Kacke am Dampfen. Soweit lässt man es aber in der Regel nicht kommen. Ich habe deswegen die Möglichkeit im OTHS über zwei verschiedene Wege zu eskalieren. Einerseits fachlich, das heißt, ich baue mir im OTHS meine Strukturen, wo ich die Vorgänge verwalte, entsprechend fachlich orientiert auf, also beispielsweise nach Fachabteilungen. Die eine betreut die Datenbanksysteme, die andere betreut die Serverhardware, die dritte betreut die TK-Anlage und kann dann an jede einzelne Warteschlange, an die sogenannten Queues im OTHS, dann diese Eskalationsparameter, Reaktionszeit, Lösungszeit oder auch ein Informationsintervall für Updates, die ich dem Kunden schicke. Der Status des Vorgangs ist in der und der Bearbeitung bei dem und dem Mitarbeiter. Das kann ich an diese sogenannten Queues konfigurieren und wenn ein Ticket im OTHS in diese Queue reinfällt, wird genau berechnet, wann die Reaktionszeit aufläuft und dann entsprechend informiert. Das ist der einfache Weg. In der Regel ist das Leben nicht ganz so einfach. Und als IT-Anbieter, als IT-Leistungsanbieter, Hoster, was auch immer, hat man das Problem, dass man Verträge mit seinen Kunden hat, weil die für irgendwas Geld bezahlen wollen. Und genau da kommen die Serviceverträge im OTHS dann ins Spiel. Die überlagern diese fachlichen Eskalationen. Das heißt, wenn ein Ticket zwar in so eine fachlich orientierte Queue reinfällt, würde die eigentlich nach dieser fachlichen Eskalation benachrichtigen. Aber wenn ich einen Servicevertrag habe, überlagert der Qualitätsparameter des Servicevertrages natürlich diese fachliche Eskalation, weil an dem Servicevertrag in der Regel Geld dranhängt oder Imageverlust dranhängt oder was auch immer dranhängt. Arbeitsplätze habe ich heute noch gelernt, Unternehmenswachstum. Das sind eine Menge Dinge, die in Serviceverträgen niedergeschrieben sind und genau deswegen überlagern diese Servicevertragsparameter diese fachlichen Eskalationen. Was passiert da genau? Im OTHS habe ich die Möglichkeit, einen Servicekatalog anzulegen. Das heißt, ich definiere oder ich mache mir Gedanken darüber, was biete ich eigentlich an? Was biete ich für Leistungen an? Das kann sein, ich biete ich biete Hosting an für Mailsysteme. Ist eine Leistung, die biete ich an, da hat mein Kunde einen Vertrag dazu und genau das schreibe ich in meinen Servicekatalog. E-Mail-Hosting ist eine Leistung, die bei mir auf der Webseite mitsteht, die ein Kunde kaufen kann. Das kommt in meinen Servicekatalog. Können noch wesentlich mehr sein. In der Regel ist es auch mehr, weil man in der Regel nicht nur E-Mail-Hosting macht, sondern dann auch File-Share-Hosting oder CRM-Hosting oder was auch immer. Cloud ist ja heutzutage auch so ein beliebtes Szenario. Ich biete halt Cloud-Services an und habe heute Mittag ein Wissensmanagementsystem in der Cloud, was ich als Leistung in meinem Servicekatalog stehen habe. Und das kann mein Kunde kaufen, der kauft Wissensmanagement aus der Cloud. Ganz einfache Sache. Das kombiniere ich, wenn ich das möchte und mit Qualitätsparametern hinterlegen will, mit entsprechenden SLA-Parametern. Auch wieder dieser Reaktionszeit, dieser Lösungszeit, diesem Informationsintervall. Und ich kombiniere das noch mit entsprechenden Dringlichkeiten und Auswirkungen, weil mein Service eine gewisse Kritikalität hat. Also es gibt Services, die sind halt aus dem Servicekatalog, die sind halt nicht ganz so wichtig. Die kriegen halt eine niedrige Kritikalität und es gibt halt Leistungen, die ein Kunde kauft, die sind halt besonders wichtig. Die kriegen halt eine sehr hohe Kritikalität. Und bei der Ticketaufnahme, wenn die Störungsmeldung aufgenommen wird, meldet der Anwender, der und der Service ist ausgefallen und der Servicemitarbeiter fragt dann ab, wie hoch ist denn die Auswirkung? Ist da einer betroffen? Sind Sie nur alleine betroffen? Ist der ganze Etage betroffen? Ist das Unternehmen betroffen? Und genau diese Auswirkung hakt der mit an oder wählt der mit aus bei der Ticketaufnahme und aus der wird dann auf Basis der Kombination Kritikalität des Service, Dringlichkeit und Kritikalität des Service und Auswirkung die Priorität, also die Bearbeitungspriorität vorberechnet. Damit der Servicemitarbeiter in der nächsten Bearbeitungsstufe dann auch weiß, in welcher Reihenfolge er die Tickets entsprechend bearbeiten soll. Das ist, ich sag mal, relativ einfach von der Konfiguration. Man muss sich halt bloß im Vorhergehenden genügend Gedanken machen, wie sieht mein Servicekatalog aus, wie sehen meine Serviceverträge aus, wie ist es kombiniert. Und genau das kann ich im OTHS über die Oberfläche im Modulbereich Services dann mit neuer Service oder mit neuer SLA konfigurieren. Relativ einfach und genauso ist es auch implementiert. Das Problem im OTHS ist nämlich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Unternehmen, was den Service gekauft hat, dem Anwender oder den Anwendern des Unternehmens, die damit ja direkt konfrontiert sind, die diesen Service nutzen und dem Service selbst. Und das ist im OTHS ein Stück problematisch, dass man immer eine direkte Beziehung zwischen dem einzelnen IT-Anwender und dem Service herstellen muss. Das ist ein Haufen Konfigurationsaufwand. Wenn man eine kleine Organisation hat, nur einen Service im Servicekatalog, mag das alles noch gehen, das ist alles ganz schick. Wenn man das in einer größeren Organisation hat, ist das schon eine ganze Menge Klickarbeit. Hinzu kommt, dass das Ganze noch entkoppelt ist, also die Kombination Firma zu Servicevertrag entkoppelt ist und der SLA im OTHS, im Standard-OTHS, an den Service gebunden ist. Der SLA aber nichts weiß von den Anwendern und auch nichts weiß von der Firma, die dahinter hängt. Das heißt, ich habe außerdem noch eine Beziehung, die festlegt, welche konfigurierten SLAs hängen an welchen Services aus meinem Servicekatalog. Das sieht dann, das ist wahrscheinlich jetzt alles ein bisschen theoretisch gewesen, das sieht dann wie folgt aus. Ich habe das mal aufgemalt. Wir haben eine Firma gegründet, wir hosten E-Mail. Wir machen das mit Zarafa, Heinlein unten hat die ganzen Spam-Gateways eingerichtet, was auch immer. Wir haben einen Service, der heißt E-Mail-Hosting. Das machen wir mit unserer Wir-AG. Wir gehen dann noch zum Arbeitsamt und verlangen Fördermittel. Und wir haben im Servicevertrag einmal die Möglichkeit, 24x7 zu verkaufen. Also das heißt, rund um die Uhr E-Mail-Hosting, alles ganz schick, All-Inclusive-Paket. Und daran sind Reaktionszeit und Lösungszeit angebunden. Das verkaufen wir dem Kunden 1, irgendeinem Industrieunternehmen. Dort haben wir dann die Notwendigkeit, jeden einzelnen Ansprechpartner aus der Firma 1 an diesen Service E-Mail-Hosting ranzukonfigurieren. Und wir haben die Notwendigkeit, diesen 24x7 SLA an den Hosting-Service, an den E-Mail-Hosting-Service ranzukonfigurieren. So weit, so gut. Aber wenn jetzt eine zweite Firma den E-Mail-Hosting-Service kauft und die aber nicht 24x7 nehmen aus unserem Vertragspool, sondern nur 8x5, weil denen das egal ist, was am Wochenende passiert, sondern nur wichtig ist, dass die E-Mail in der Woche zu den Kernarbeitszeiten funktionieren. dann müssen wir die zweite Firma mit den Ansprechpartnern der zweiten Firma auch wieder an diesen E-Mail-Hosting-Service konfigurieren. Und jetzt kommt das ganze Problem im Standard OTHS. Das ist weniger relevant bei kleinen Dienstleistern, eher relevant bei mittleren, größeren Dienstleistern, die halt viele Services haben und die viele Vertragsparameter, viele Vertragsqualitätsparameter haben und die gegebenenfalls noch in Kombination stehen. Und da haben wir nämlich die Notwendigkeit, wir müssen eigentlich im Standard OTHS diesen 8x5 SLA auch noch mit an dieses E-Mail-Hosting-Service konfigurieren. Und dann haben wir das Problem. Kunde 1 oder Anwender der Firma 1 meldet eine Störung beim E-Mail-Hosting. Der Service-Mitarbeiter kriegt jetzt zwei SLAs angeboten. 24x7 und 8x5. Das ist doof, weil der nicht weiß, ob der Kunde jetzt nur 24x7 oder 8x5 gekauft hat. Wie kriegt man das gelöst? In einfachen Fällen, so haben wir auch mal angefangen, als unsere Service-Strukturen noch nicht ganz so komplex waren. Wir haben einfach die Service-Namen, die eindeutig sein müssen, einfach umbenannt. Da gab es halt einen Service, der hieß E-Mail-Hosting Firma 1 und einen Service, der hieß E-Mail-Hosting Firma 2. Damit hatte man dann nur noch die Auswahl 24x7 beim Kunde 1 und nur noch die Auswahl 8x5 beim Kunde 2. So weit, so gut. Wenn das mehr wird, wenn ich nicht nur 8x5, sondern auch 12x5 habe, 24x7, vielleicht noch über Zeitzonen verteilt, wird es entsprechend komplex. Ich habe dann 5 oder 6 oder 7 solche Auswahlmöglichkeiten. Und ich habe das Problem, dass meine ganzen Servicenamen eindeutig sein müssen. Das haben wir in Projekten natürlich auch gemerkt. Und deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie sieht eigentlich die Realität aus? Die Realität sieht so aus, dass ein Kunde einen Service kauft, und zwar ein Kunde als Firma, nicht der einzelne IT-Anwender, der den Service dann nutzt, sondern die Firma kauft den Service. Die gibt das Geld dafür. Die kauft einen Service und der hat bestimmte Parameter, die in dem Servicevertrag definiert sind. Und das macht dann ein Zusatzpaket von uns, das Kick-Service-Katalog, was dann an der Stelle die Realität auch abbildet. Das haben wir auch bei Kunden jetzt schon mehrfach im Einsatz. Das funktioniert wirklich gut. Das heißt, ich definiere den Service in meinem Service-Katalog, ich verbinde den mit der Firma und habe die Möglichkeit zu sagen, für diese Service-Firma-Beziehung gilt genau der SLA. Und wenn ich dann entsprechend was auswähle, hat man nur diesen einen SLA, nämlich beispielsweise 24x7, zur Auswahl. Ich kann das außerdem noch an bestimmte VIP-Kunden binden, weil nämlich in der Realität in der Regel das Management andere SLA-Kriterien hat als ein normaler Mitarbeiter. Das heißt, ich muss auch auf solche Dinge reagieren. Und wenn ich im Standard-OTHS VIP-Kunden nochmal zusätzlich mit erfassen und abbilden will, wird das eine echt komplexe Struktur. Und wir haben in der Regel, in der Realität auch noch die Notwendigkeit, dass wir auch nur bestimmte Tickettypen in diesen Serviceverträgen betrachtet haben. Das heißt, wir schauen uns das mal an, wie das in der Realität mit dieser Firma 1 aussieht. Wir haben uns wieder diesen E-Mail-Hosting-Service angeschaut. Da gibt es einen Servicevertrag mit Firma 1 und genau das wird beschrieben. Und alle Mitarbeiter der Firma 1 sind automatisch mit diesem Service in Verbindung gebracht. Ich konfiguriere nur einmal die Beziehung Firma zu Service und alles im Hintergrund, weil das sowieso da ist, weil das der Vertrag hergibt, ist automatisch da. Und wenn ein Mitarbeiter aus der Firma rausgeht, muss ich mich da nicht drum kümmern. Der ist dann einfach nicht mehr in diesem Servicevertragskonstrukt vorhanden. Oder wenn ein neuer Mitarbeiter hinzukommt, ist der dann auch automatisch drin. Und unten ist es dann, also der Vertrag stellt genau das 24x7-Szenario bereit und ich habe die Möglichkeit, Ausnahmen für diese VIP-Kunden zu definieren. Und der Punkt ist, mein Servicevertrag bezieht sich in der Regel nur auf Störungsmeldungen oder Konfigurations- oder Nutzungsanfragen, aber nicht auf Änderungen beispielsweise. Das kann ich machen, dass ich sage, wenn ihr eine Änderungsanfrage habt in dem Hosting-Service, dann soll beispielsweise die Änderung nach 2 Tagen durchgeführt sein. Kann man machen, aber in der Regel hat man immer so eine Unterscheidung. Ein SLA bezieht sich auf einen bestimmten Tickettyp, auf Störungen, auf Serviceanfragen, auf Änderungsanfragen. Und genau das ist die Realität und das haben wir an der Stelle mit dem Kick-Service-Katalog auch abgebildet. Und wie gesagt, es funktioniert und man hat die Möglichkeit, das ist ein Punkt, der für die Zukunft noch in der Planung ist, Kosten zu definieren. Das heißt, ich kann auch sagen, was kostet der Servicevertrag? Ist da ein Budget dahinter Kontingent budgetiert? ist das bezogen auf bestimmte Konfigurationsobjekte? Also gilt dieser Servicevertrag nur für bestimmte Serversysteme oder nur für bestimmte Clients? Also beispielsweise VIP-Service in Großkonzernen, den gibt es immer. Und da fährt auch ein Mitarbeiter aus dem IT-Service nach Rio, wenn der Vorstandsvorsitzende ein kaputtes Notebook hat. Das ist einfach so. Und der Servicevertrag bezieht sich dann genau auf das kaputte Notebook von dem Vorstandsmitarbeiter. Das ist die Realität. Und genau das ist dann die Planung, dass wir an dieses Konstrukt dann zukünftig noch Kosten mit rannehmen können, entsprechende Objekte, Stundenanzahlen oder sonstige Dinge, die man irgendwie in dem Servicevertrag noch mit konfigurieren kann, mit ranbringen kann, weil das die Realität ist. Aber was machen unsere Kunden in den Projekten? Die kombinieren das Ganze. Wir haben in unseren Projekten immer eine Kombination aus diesen besorgten Services, SLAs, aus diesem Servicekatalogmodul. Auswirkung Priorität spielt dort auch mit rein und entsprechende Workflows. Die nämlich genau diese Prozesse, diese Standardprozesse, die ich brauche im IT-Service, dann auch abbilden. Das heißt, ich brauche Tickettypen, also Störungen, RFCs, also Requests for Changes. Ich brauche Disaster-Requests, wenn mal das Flugzeug ins Rechenzentrum reingefallen ist. Ich brauche bestimmte Queues, die die fachliche Orientierung darstellen. Und ich habe, da haben wir noch ein Zusatzmodul, mal aus projektrelevanten Workflows zusammengestellt, das ITSM Standard Workflows, was die vier wichtigsten Prozesse out of the box packt und über das Paketmanagement installierbar macht. Dort ist es einfach so, dass die Arbeitsprozesse im IT-Service passen bei ca. 80% der Unternehmen im Mittelstand. Und das reicht in den meisten Fällen noch aus. Diese 20% obendrauf, die kosten in der Regel unheimlich viel Geld, um genau die dann auch umzusetzen. Und deswegen haben wir gesagt, wir packen mal so die 80% Standards zusammen, machen da mal ein Paket draus und dann passt das schon. Und das passt wirklich gut. Aber, und das zeigt auch unsere Projektimplementierung, in der Regel kombinieren die Kunden dann auch noch mal mit einer speziellen Konfigurationsklasse im Konfigurationsmanagement, wo mehr als diese reinen Qualitätsparameter für den Servicevertrag hinterlegt sind. Also im OTS selbst sage ich Reaktionslösungszeit, also wirklich Qualitätsparameter, die technisch orientiert irgendwas tun, eskalieren, informieren. Aber ich habe in der Regel noch kaufmännische Parameter, ich habe Dokumente und die braucht der Service-Mitarbeiter selbst nicht, aber der Serviceleiter braucht die in der Regel. Und er, die in irgendeinem ERP oder Vertragsmanagementsystem qualvoll sucht, kann man die entweder von dort integrieren oder man verwaltet sie selber, weil die Struktureinheiten sowieso separat ihre Verwaltungseinheiten haben. Und genau das passiert häufig, dass wir eine CI-Klasse, eine Konfigurations-Item-Klasse im OTHS definieren, Serviceverträge, wo genau diese technischen Parameter oder qualitativen Parameter mit den kaufmännischen und organisatorischen Parametern kombiniert sind, damit dort die entsprechenden Verknüpfungen auch gleich sichtbar sind und die Servicevertragsinhalte schneller zugreifbar sind. Und das ist ein Punkt, der passiert eher im technischen Service, weniger im Kundenservice. Serviceverträge beziehen sich in der Regel auf Laufzeiten. Das heißt, sehr häufig kommt es vor, dass sich die Serviceleiter oder die Servicevertragsmanagement verantworten, dann auch gleich per Ticket Automatismus warnen lassen, wenn eine Servicevertragslaufzeit Laufzeitende bevorsteht. Dann kommt ein Ticket in einer bestimmten Queue im OTHS hoch. Der entsprechende Service Level Manager wird erinnert, Laufzeit dieses Servicevertrages XYZ läuft aus. Bitte mal mit dem Dienstleister einen neuen Vertrag verhandeln oder mit dem Kunden einen neuen Vertrag verhandeln. Wichtige Sache. Oder im Bereich technischer Service, wenn ich selbst Verantwortung für Systeme habe, muss ich proaktiv Wartung machen. Einmal im Monat muss ich die Logfiles durchgucken. Das steht in dem Servicevertrag mit drin. Das ist ein Attribut, ein Parameter in dieser Konfigurationsklasse. Und darauf zieht dann auch ein Automatismus, der dann ein Ticket erzeugt. Einmal im Monat Ticket, Serverwartung. Dann kann der Administrator seine entsprechenden Arbeiten daran dokumentieren, macht das Ticket zu und im nächsten Monat wird dann wieder ein Ticket erzeugt, Serverwartung. So ist die Dokumentationslage einheitlich und eindeutig. Und wenn es halt vergessen wurde, ist das Ticket immer noch auf. Und irgendwann eskaliert das Ticket und erinnert dann erst den Mitarbeiter und dann den Vorgesetzten und, wenn man will, auch noch das Management. Das wollen bloß die wenigsten. Aber das... Wir hatten auch schon den Fall, dass die Kunden noch mit informiert werden. Das ist dann hohe Schule der Eskalation. Aber gut, genau. Genau so sieht die Praxis aus. Also dass wir nicht einzelne Dinge wirklich separat betrachten, sondern immer im gesamten Prozess und immer in Kombination. Wir haben aber auch noch die leidliche Aufgabe, diese ganzen Daten, die dort entstehen, auch zu überwachen. Die Servicevertragsparameter auch zu überwachen. Weil der Kunde natürlich wissen will, wie ist mein Servicevertrag eingehalten. Und da müssen wir uns erstmal Gedanken drüber machen, was brauchen wir eigentlich im IT-Service, so in erster Instanz, an sogenannten KPIs. KPIs, Key Performance Indikatoren, die meine Servicequalität auf den ersten Blick beschreiben. Die sind von ITIL vorgeschlagen, an denen kann man sich auch sehr, sehr gut orientieren. Die werden aber immer noch ergänzt durch organisationsspezifische KPIs. Das ist einfach so, weil jede Organisation ein Stück anders ist und an der Stelle braucht auch sehr häufig jeder Manager noch so ein Stück Report mehr als der andere oder anders als der andere. Ist aber unkritisch. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist die Anzahl der Tickets in den entsprechenden Queues, in diesen Fachbereichen. Also dass wir wirklich wissen, wie ist die Entwicklung in bestimmten Fachbereichen, um dort einfach zu sagen, ich habe in bestimmten Organisationseinheiten besonders viel Last, ich habe in anderen besonders wenig Last. Macht es vielleicht Sinn, die eine Gruppe mal zu schulen, dass sie die Arbeit der anderen mit übernehmen können und dort aushelfen können, damit man dort einfach eine entsprechende Lastverteilung erhält. Oder macht man sich Gedanken darüber, dass man vielleicht die Serviceorganisation generell an der Stelle durch neue Mitarbeiter auch entlastet, indem man einfach neue Mitarbeiter einstellt. Soll es ja auch geben. Ich habe übrigens letztens mal in einem Vortrag gehört, es arbeiten nur im First-Level-Support in Deutschland 500.000 Menschen. Das ist Wahnsinn. Also gerade Kundenservice-Callcenter, die wirklich Hotline-Arbeit machen. Enorm. Aber gut. Ein weiterer KPI, den wir brauchen, ist der pro CI-Klasse. CI, die Konfigurationsobjekte aus dem Konfigurationsmanagement. Die brauchen wir natürlich, um festzustellen, wie viele Störungsanfragen passieren in bestimmten Geräteklassen. Beispielsweise bei den HP-Druckern, die ich als Etagengeräte gemietet habe. Das muss ich rauskriegen, um dort einfach zu wissen, muss ich da mit dem Hersteller mal sprechen, ist vielleicht das Gerät generell irgendwie mit einem Serienfehler belegt, dass sie ständig ausfallen, was auch immer. Also diese Auswertung pro CI-Klasse ist an der Stelle sehr, sehr wichtig. Und ich muss natürlich gucken, ich brauche die Anzahlen, die Ticketanzahlen pro Tickettyp. Das heißt, ich muss wissen, wie viele Störungen habe ich, wie viele Änderungsanfragen habe ich und ich brauche die natürlich pro Service. Warum brauche ich die pro Ticket-Typ? Einfach auch, um zu wissen, wie viele Störungen reinkommen. Okay, das ist normale Arbeit, aber auch wie viele Änderungen werden bei mir angefragt. Ist meine Serviceabteilung mehr mit Änderungen beschäftigt als mit Störungsbeseitigung? Ganz wichtiges Kriterium. Dann muss ich nämlich einfach mal mit den Leuten oder mit den Abteilungen, die ständig die Änderungsanfragen machen, mal reden und fragen, warum denn die so viele Änderungsanfragen haben, ob man das nicht ein bisschen anders lösen kann. Und genau das sind so die wichtigsten Dinge, die man entsprechende Anzahl der Tickets braucht als KPIs. Ich brauche die Erstlösungsquote, das heißt, wie viele Tickets, wie viele Anfragen habe ich in der ersten Instanz, also in der Hotline, schon gelöst. Das zeigt nämlich, wie gut meine Hotline ist und wie gut meine Wissensdatenbank ist. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also wenn man mit Serviceprozessen anfängt, ich sag mal, das sind dann so 15, 20, 25%. Wenn man Serviceprozesse schon länger lebt, können das 50 bis 75% Erstlösungsquote sein. Das sind Zahlen, die kann man erreichen. Und von der Warte her zeigt das auch, wie gut die Serviceabteilung oder beziehungsweise die Fachabteilung dann im Hintergrund entlastet werden können, wenn eine hohe Erstlösungsquote da ist, weil die dann gar nicht mit Problemen oder Anfragen gequält werden. Ich brauche außerdem noch die Bearbeitungszeiten. Wie viel Zeit brauche ich für bestimmte Tickettypen, für bestimmte Tickets in bestimmten Bereichen? Also auch wieder dort der Punkt, habe ich bestimmte Langläufer, die immer wieder auftreten oder die irgendwie nie geschlossen werden? Oder habe ich in bestimmten Bereichen bestimmtes immer wieder sehr langlaufende Tickets, weil die einfach sehr viel Arbeit auch ziehen? Und das zeigt mir dann auch ein Stück, wie meine Serviceabteilung ausgelastet ist. Das, was für die Kunden relevant ist, nicht so sehr für die interne Organisation, sind die Parameter, die mir zeigen, wann bin ich out of SLA, also wann habe ich meinen Servicevertrag gebrochen. Denn das ist dann genau das Kriterium, wo in der Regel Penale, also Vertragsstrafen greifen. In der Regel kann ich mit einer gewissen Toleranz Servicekriterien brechen. Das machen Kunden meist mit. Aber irgendwann ist ja mal Schluss mit lustig und dann kommen Vertragsstrafen. Und genau das brauche ich als Information, wo und wie viele und in welchen Bereichen war ich out of SLA. Ja, und als letztes, wenn ich externe Dienstleister eingebunden habe, brauche ich natürlich auch noch die Tickets, die Störungsanfragen, Änderungsanfragen bei meinen Dienstleistern, damit ich weiß, wie gut die sind, wie sind die ausgelastet und machen die auch das, was sie sollen. Am besten ist es, wenn, also ich habe klassisches Beispiel, alle meine Drucker outgesourced, gemietet, stehen als Etagendrucker von irgendeiner Firma gewartet auf den Etagen. Ich muss mich nicht drum kümmern, ich muss bloß Druckaufträge hinschicken. Der Toner wird automatisch gewechselt, die Walzen werden automatisch gewechselt, alles schick, die laufen 5 Jahre und dann werden sie auch im Hintergrund ausgetauscht. Alles gut. Wenn ich jetzt beim Druckerdienstleister wenig Störungsanfragen habe, wenig dort generell mitkriege, weiß ich, alles gut. Wenn ich aber bei dem Dienstleister massiv viele Störungen habe, massiv viel zu tun habe und dort einfach mal Gesprächsbedarf signalisieren muss, warum denn das so ist, ob das die falschen Geräte sind, vielleicht günstig angemietet, aber nicht für diesen Einsatzzweck gemacht. Oder mein Dienstleister ist einfach mies. Das kann auch sein. Der ist zwar zur Wartung da, macht aber nicht das, was er soll. Genau das kriege ich aus diesen KPIs raus. Und das ist das, was dann auch Management relevant ist, weil das auch Geld kostet. Einerseits mich gegenüber Kunden und außerdem mich als Unternehmen gegenüber meinen Dienstleistern, weil die ja auch Geld für ihre Leistungen verlangen. Deswegen hat OTHS ein sogenanntes Statistik-Framework. Da kann man über so einen Statistik-Wizard in 4 Schritten einfache Statistiken selbst konfigurieren oder basierend auf vorhandenen Statistiken diese ändern. Es kommen mit jedem ITSM-Modul, was man im OTHS konfiguriert, ein Satz von Standard-Reports mit. Die ziehen schon auf die relevantesten KPIs und die kann man sich dann hernehmen und dann entsprechend ändern, umbenennen, duplizieren, was auch immer, so wie ich die Informationen brauche. In der Regel, und das zeigt auch die Projektrealität, decken die Standard-Reports, die mit den Modulen mitkommen, würde man sagen, so 25 bis maximal 50% der Fälle ab, in Kombination mit den entsprechend geänderten Standard-Reports kommt man so auf bis zu 75%. Aber das ist echt ein Manko von OTHS. die ganzen Reports kommen als CSV raus, die kommen als PDF raus, was aber auch bloß eine Liste ist. Oder die kommen als Balken- oder Liniendiagramm raus. Das sieht aber auch nicht schick aus. Das ist alles 2D und das ist absolut nicht Management geeignet. Also dort rate ich absolut ab, die Dinger irgendwie in die nächste höhere Leitungsebene zu geben. Viele nehmen die CSV-Reports, laden die in Excel und bearbeiten die dann weiter. Denn nichts ist besser als die eigene Statistik, die man selber gefälscht hat. Und das wird sehr häufig gemacht. In kleinen Organisationen funktioniert das auch gut, weil der Aufwand überschaubar ist. In großen Organisationen mit vielen Queues, mit vielen Services, mit vielen Tickettypen skaliert das nicht mehr. Also da ist man dann nur noch mit Reporting beschäftigt und Statistiken schön machen. Und deswegen hatten wir uns in einem Projekt mit der ITM, das ist ein IT-Management-Dienstleister aus Dresden, der eine Ausgründung aus dem Ostsächsischen Sparkassenverbund ist, zusammengesetzt. Wir betreuen die ITM seit 2008, glaube ich, im Service. Und die ITM macht Service und Support für alle Angestellten des Ostsächsischen Sparkassenverbundes. Also das heißt, alle Sparkassen, Raum Dresden, Meißen und ein Stück die Elbe noch hoch. Und nicht nur für die Angestellten, sondern auch für alle Bankterminals, für alle Kontoauszugsdrucker, was man halt so im Bankenumfeld alles braucht. Da kommt eine Menge, kommt echt eine Menge zusammen. Und die ITM hatte genau auch das gleiche Problem. Die haben bis vor anderthalb Jahren, ihre Daten noch schön als CSV rausgezogen, selber aufbereitet. Aber das skalierte dann nicht mehr. Die ITM hat selbst auch noch neue Kunden hinzugewonnen. Das war dann nicht nur die OSD, die dann als Kunde da war, sondern auch noch kommunale Kunden, also Stadtverwaltung, solche Sachen. Und da hat man natürlich wieder Reports, die man aufbereiten muss. Und irgendwann hat man keine Leute mehr, die Reports aufbereiten können. Und es rentiert sich einfach auch nicht. Nur Leute einzustellen, die Reports bereinigen, das kann man sich im Konzernumfeld leisten. Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, irgendwie hat, also mindestens 80% der Kunden haben Windows im Client-Umfeld im Einsatz. Das ist einfach so. Und jetzt bewegen wir uns aus dem ganzen Open-Source-Umfeld raus. Und, bitte? Und na, ganz so ist es nicht. Lassen können wir es nicht. Es ist wirklich so, also 80-90% Client-Umfeld ist Windows und nochmal gespickt mit Microsoft Office. Und dort ist das Schöne, Office bietet ab Microsoft Version 2010 PowerPivot als Add-on. Also man bricht dort die Zeilen- und Spaltengrenzen von Excel auf, kann dort Millionen von Datensätzen verarbeiten über Pivot-Tabellen und hat dann eine sehr einfache Möglichkeit, Reporting zu machen. Und das haben wir uns zunutze gemacht, dass wir dort managementtaugliche Reports rauskriegen. Das ist dann quasi eine Excel-Datei, vereinfacht gesagt, die die OTRS-Daten einliest, verarbeitet und dann entsprechend links so eine zeitliche und typisierte Eingrenzung, Filterung machen kann und man dann auf so Dashboards diese ganzen Reports für die KPIs rausbekommt. Und der Witz ist, intern ist es ja gut, das geht schnell. Ich habe diesen CSV-Umwandlungs- und Excel-Bereinigungsaufwand nicht mehr, aber ich kann das Zeug in PowerPoint exportieren. Das bietet nämlich dieses Excel-PowerPivot-Add-on und kann das einfach mal an die Geschäftsführung oder an den Kunden, an den Serviceleiter vom Kunden schicken. Der ist zufrieden, der kriegt ein PowerPoint, kann das sofort laden, alles ist gut und die Kundenwelt ist wieder in Ordnung. Das ist so, die Welt ist so einfach und das ist aber auch der Punkt, wo man sich sehr, sehr viel Akzeptanz auch gegenüber seinen eigenen Kunden reinholen kann, indem man nicht einfach CSVs schickt oder schwarz-grau-weiß formatierte PDFs, sondern einfach mal ein paar bunte Bildchen, die sagen mehr als 1000 Worte oder 25.000 Zeilen Code mit Zahlen drin. Und das ist nämlich das, was man aus OTRS standardmäßig rauskriegt. Soweit zum Thema Vertragsmanagement und Überwachung im OTRS. Gibt es dazu noch Fragen? Ja, bitte.
Es war eben die Rede von Dienstleistern und von Kunden. Also wir setzen OTRS ein und wir haben halt das Problem, dass wir Partner haben und Kunden.
Ja, okay.
Wir vertreiben unser Produkt mit Partner haben Kunden. Und jetzt diese Zuordnung von Kunden zu Partnern, es gibt dann auch Kunden, die direkt bei uns Sachen eskalieren. Wie findet man das am besten ab? Also wir haben das ganz schlimm gehackt, das OTRS, und haben da sehr, sehr viel dran gemacht und haben dann auch Probleme gehabt, das zu upstreamen, weil das einfach...
Sie kommen jetzt nicht mehr weg, ne?
Genau.
Das leidige Problem. Die Frage war, wie kann ich dieses Vertragskonstrukt, ich stelle Produkte her, vertreibe die über Reseller oder Partner und habe aber gleichzeitig auch noch Rückmeldungen von eigenen Kunden oder von Kunden der Partner, die entsprechende Anfragen melden. Wir empfehlen an der Stelle entweder die Partner auf Service-Mitarbeiter-Seite, also auf der Agentenseite im OTRS, in die Strukturen mit zu integrieren, dass sie ihre eigenen Rollen und Berechtigungen kriegen und ihre eigenen Strukturen, auf denen eskaliert werden kann. Oder, das geht auch, das haben wir auch schon gemacht, dass die Partner quasi als Kanalisationspunkt auf Kundenseite, also Kundenfrontend-Seite vom OTRS mit integriert werden. Es gibt ja am OTRS die Möglichkeit, diese Firmenticket-Ansicht auf Kundenseite zu aktivieren. Dort ist eine Möglichkeit zu sagen, ich habe ein Attribut, was eindeutig ist, was mir die Partner zur Kundenzuordnung beschreibt. Und die Partner melden sich dann quasi auf der Self-Service-GUI vom OTRS mit an. Sehen einerseits ihre eigenen Tickets und sehen die Firmentickets, nämlich die, die zu ihrer Firma als Partner gehören. Und der Kunde, entweder ihr Kunde oder der Kunde des Partners, loggt sich ein und sieht diese Firmenticket-Funktion nicht. Der sieht nur seine eigenen Tickets. Und so können Sie das relativ einfach abbilden, ohne aus dem Standard-OTRS rauszugehen. Über diese Firmenticket-Funktion. Company Customer Support ist da das Stichwort. Okay, ja.
Eine Frage zu den SLAs oder Integration von den SLAs. Ich arbeite an einer Firma mit 140.000 Installationen draußen und über 35 Kunden. Und die Kunden sind im ODRS als Queues integriert, als Customer.
Okay.
Als Queues. Jetzt SLA in der Integration. Es gibt eine SLA. Mit einer Prio 1 ergibt sich aus einer bestimmten Kritikalität und einem Impact, wird mit so und so viel Geld berechnet. Ist in der Zeit zum Beispiel alle Prio 1 Tickets außerhalb der normalen Servicezeit von 8 bis 10 Uhr müssen bearbeitet werden. Alle sonstigen mit Prio 3 bis 1 werden aber auch in der Ticketzeit 8 bis 20 Uhr bearbeitet. Solche Serviceverträge bestehen ja tausend.
Ja. Mit dem Standard-OTRS geht das nur über den Umweg, dass Sie SLAs definieren, die unterschiedliche Servicekalender als genau. Konfigurationsbasis haben. Da kriegen Sie dann wieder neue Services rein, die dann genau auf diese SLAs mit den Servicekalendern ziehen. Das ist im Standard-OTRS machbar, verkompliziert natürlich die Konfiguration. Unten bei uns am Stand müsste unser Bereichsleiter Projekte mit da sein. Also der war auf jeden Fall vor uns da. Da können wir aber gerne nochmal nachfragen, wie so ein Lösungsszenario an der Stelle aussieht. Würde ich mal mitnehmen, ja.
Weil das im normalen ODRS sehr aufwendig zu konfigurieren ist.
Definitiv.
Dann hat man das Thema mit dem Update wieder, dann ja. Muss man die Konfiguration wieder nachziehen und wie auch immer.
Genau.
Und zum Thema Reporting hätte ich noch eine kurze Frage. Reporting ist bei uns so gelöst, direkt über Excel, also über SQL-Abfragen auf die Datenbank.
Ja.
Konvertierung in Pivot-Tabellen.
Hm?
Es gibt ja verschiedene Ansätze, Open-Source-mäßig, aber so positiv ist das alles nicht so besonders.
Also Sie können, das haben wir auch in Kundenszenarien schon im Einsatz, mit Jasper drauf zugreifen, mit BERT auch drauf zugreifen. BERT ist ein Reporting-Aufsatz für Eclipse. Und das geht, macht es komplizierter, je nachdem, wie die Strukturen aussehen. Da wir schon kurz vor dem nächsten Vortrag sind, würde ich sagen, stehe ich dann für Fragen noch zur Verfügung. Und ansonsten ist meine Kollegin, mein Kollege unten am Stand bei der CAPE IT auf jeden Fall auch noch mit da. Danke.